Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcast. Ich bin Beatrix Thaar und heute geht es um Influencer, genauer gesagt um Influencer Relations. Influencerinnen und Influencer sind ja inzwischen ein effektives Marketing- und Kommunikationsinstrument. Aber immer noch gibt es viele Unternehmen, die nicht davon Gebrauch machen. Woran liegt das? Warum lohnt es sich gerade in diesen Bereich zu investieren? Und wie kann eine Influencer-Kooperation auf allen Ebenen gelingen? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Karin Lehmann ist Kommunikationsexpertin und Mitinhaberin der Schweizer PR-Agentur We Are Pepper, die sich unter anderem auf Influencer Relations spezialisiert hat. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, liebe Karin. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Und hallo zusammen an alle, die aus der Schweiz zuhören.
Und an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Willkommen an meine neue Kollegin und Co-Host Marissa Neureiter. Hallo Marissa, schön, dass du heute auch das erste Mal mit hostest.
Hi ihr beiden.
Karin, wenn wir auf deine Vita schauen, sehen wir, dass du ja nicht nur eine ausgewiesene Network-Expertin und Mitinhaberin einer PR-Agentur bist, sondern du bist auch eine studierte Musikerin und ausgebildete Sängerin. Wow. Wie kommt man denn von der Musik zur PR?
Ja, das ist eine Frage, die wird mir tatsächlich ganz oft gestellt und fällt offensichtlich auf in meinem Lebenslauf. Ich kann dazu sagen, es ist nicht vom einen zum anderen gekommen. Also tatsächlich war immer beides schon da. Also ich hatte immer diese zwei Herzen in mir, die Leidenschaft zur Musik, aber auch den Wunsch, in Anführungszeichen, einen echten Beruf zu lernen, also einen wirtschaftlichen Beruf. Und es war mir immer ein großer Wunsch, dass ich das nebeneinander her machen konnte. Also tatsächlich kann man auch sagen, ich konnte mich nicht entscheiden. Und so habe ich immer versucht, bei den Stellen, wo ich mich beworben habe, Arbeitgeber zu finden, die mich unterstützt haben in diesem Wunsch, dass ich beides machen kann. Das heißt, ich habe dann mich vielleicht auf eine 100%-Stelle beworben, aber nur 80% gearbeitet, um daneben eben Musik zu machen und Musik zu studieren. Und so ist das bis heute. Ich habe beide Standbeine für mich warm gehalten. Also ich arbeite auch heute noch 4 Tage in der Agentur und einen Tag unterrichte ich als Gesangslehrerin an einer Musikschule. Cool.
Wie kam es für dich denn dann zu deinem nächsten großen Schritt, nämlich aktuell bist du Agenturinhaberin beziehungsweise Mitinhaberin sogar und gemeinsam mit deinem Kollegen Sebastian Schneider habt ihr euch ja dann 2020 selbstständig gemacht und euch unter anderem auf Influencer Relations spezialisiert. Magst du uns dazu mal einen kurzen Einblick geben, wie es dazu kam, dass ihr beide euch und das auch noch inmitten der Corona-Krise dazu entschieden habt, wir machen jetzt unser eigenes Ding und wer könnten wir sein? We are Pepper.
Genau, dafür muss ich ein bisschen in die Vergangenheit gehen und zwar ins Jahr 2011, als ich bei der PPR Media Relations gestartet habe. Die PPR Media Relations, das war eine 100%ige Tochtergesellschaft der Nachrichtenagentur Keystone SDA. Also in Deutschland wäre das vergleichsweise die DPA. Und ich habe da zusammen gestartet mit meinem heutigen Geschäftspartner, dem Sebastian Schneider. Und während rund 10 Jahren waren wir bei der Agentur beschäftigt. Später dann auch als Geschäftsführer und stellvertretende Geschäftsführerin waren wir also für die ganze Agentur verantwortlich. Und durch einen glücklichen Zufall oder vielleicht besser einen glücklichen Wink des Schicksals kam es dann 2020 dazu, dass sich die Keystone SDA strategisch neu ausgerichtet hat. Und zwar heißt das, sie wollten sich vom kommerziellen Geschäft lösen, also von der PR-Agentur, und sich ganz auf ihr Kernbusiness als Nachrichtenagentur konzentrieren. Und so kam dann unser Chef eines Tages im April so mitten in Corona auf uns zu und hat uns angeboten, ob wir die Agentur übernehmen wollen. Und wir durften einen Großteil der Kunden mitnehmen, wir durften die Mitarbeiterinnen mitnehmen, die wollten auch mitkommen und wir durften die Büromöglichkeiten behalten, sogar die Webseite. Und ja, das ist ein riesen glücklicher Zufall oder wie ich schon gesagt habe, Wink des Schicksals, wie es dann zu diesem Management-Buyout kam.
Also ihr seid sozusagen relativ weich gefallen, in Anführungsstrichen, aber war es denn damals auch schon, als ihr quasi dieses Management-Buyout gemacht habt, dass ihr schon mit jetzt unserem Schwerpunktthema, ne, Influencer Relations, euch auch schon spezialisiert hattet oder war das dann ein neues Standbein, was ihr euch aufgebaut habt? Wie kamt ihr dazu, zu Influencer Relations?
Nein, tatsächlich treiben wir Influencer Relation schon sehr lange. Wir haben es am Anfang noch nicht so benannt, weil sich das auch ein bisschen eingeschlichen hat in unsere Arbeit, ganz ehrlich. Und zwar muss ich noch einen Schritt weiter zurück. Als ich vor PPR habe ich bei Canon Schweiz gearbeitet und ich mag mich noch gut erinnern, als ich so von den ersten Bloggerinnen kontaktiert wurde. Und die haben da gesagt, ich habe einen Blog und wollen wir uns nicht mal treffen? Können wir was zusammen machen? Und ich war da halt total neugierig drauf und habe die wirklich dann auch zu uns ins Büro eingeladen und habe geschaut, was machen die da? Und habe schon früh angefangen, mit Bloggern zu arbeiten. Und ja, damals war das so, dass wir sie sehr ähnlich behandelt haben wie Journalisten. Das heißt, wir haben ihnen Medieninfos zugeschickt, Pressemitteilungen, Seedings gemacht, also Produktsamples zugestellt. Wir haben die auch an Events eingeladen, sogar in den Verteiler aufgenommen, also ganz gleich eigentlich wie die Journalisten. Mhm. Und so hat das angefangen und das hat sich natürlich immer mehr verstärkt. Also heute ist das klar getrennt bei uns. Das sind zwei total verschiedene Dienstleistungsbereiche mit ganz verschiedenen Bedürfnissen. Und ich würde jetzt jedem, der jetzt mit Influencer Relations startet, würde ich das abraten, dass man die in einen Topf mitnimmt. Also das gehört heute ganz klar getrennt. Und ja, bei uns ist es tatsächlich so von ganz klein gewachsen und hat sich organisch ergeben.
Wir sprechen ja nachher noch so ein bisschen über die Entwicklung auch, weil du ja als Expertin da auch ein ganz gutes Auge wahrscheinlich drauf hast, wie sich so dieser Influencer-Relations oder der Influencer-Markt entwickelt hat. Was mich jetzt noch kurz interessieren würde, was ist denn für dich da der besondere Reiz daran? Kannst du das artikulieren, ne, mit Influencern zusammenzuarbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten bei We Are Pepper mehrheitlich für Marken aus dem Lifestyle-Bereich. Also wir haben ganz bekannte Brands, wie zum Beispiel die kalifornische Sneaker-Marke Skechers oder wir arbeiten für Nikon, Fotokameras oder Columbia Sportswear, einer der größten Outdoor-Bekleidungsmarken. Und wir haben also ganz viele Kunden aus dem B2C-Bereich und fokussieren da klar auf Instagram und TikTok. Und gerade für diese Marken und für diese Kanäle lassen sich halt super tolle Kampagnen umsetzen. Und durch die Influencer Relations ist unser Job als Berater wahnsinnig viel kreativer geworden. Also wir dürfen uns ganz viel, setzen wir uns zusammen für Brainstormings, dürfen uns Storytelling-Ideen ausdenken, tolle Eventkonzepte. Und das hat nochmal so einen richtig frischen Wind eingebracht. Das heißt nicht, dass die PR-Arbeit langweilig ist, überhaupt nicht. Aber ich merke schon, es ist noch ein bisschen mehr so Spielwiese. Wir dürfen viel ausprobieren, vielseitige Kampagnen, auch im Bereich Bild und Video dürfen wir ganz viel Neues ausprobieren. Beim letzten Influencer-Event haben wir sogenannte Glambots gemacht, also so eine Art GIFs für die Influencer. Und das ist schon, die Spielwiese ist schon größer oder anders als in der klassischen PR-Arbeit.
Man hat jetzt ja schon herausgehört, dein Herz schlägt für Influencer oder Content Creator, wie man sie heute ja auch schön nennt. Aber bevor wir jetzt noch so tiefer in dein Daily Business eintauchen und du uns vielleicht auch noch das ein oder andere Beispiel aus deinem Alltag vielleicht mitgebracht hast, kannst du uns und unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz erklären, wo denn genau der Unterschied zwischen Influencer Relations und Influencer Marketing ist? Nicht, dass wir hier gleich mit den Begrifflichkeiten durcheinander kommen.
Genau, das ist gut, dass wir das klären können. Ich habe euch ja schon erzählt, dass die Influencer-Arbeit bei uns schon von Anfang an in der Kommunikation angesiedelt war. Und tatsächlich glaube ich, wenn man das Endprodukt einer Influencer-Kampagne anschaut, dann ist der Unterschied gar nicht unbedingt zu sehen, weil auch die klassischen Influencer-Marketing-Agenturen setzen tolle Influencer-Kampagnen um, die authentisch sind, die ein gutes Storytelling haben. Was aber der große Unterschied ist, glaube ich, ist die Herangehensweise. Und also ein Beispiel, wir werden oft angefragt von Influencern, die unsere Kampagnen sehen und die fragen uns, kann ich in euren Pool aufgenommen werden? Und wir haben keinen Pool. Also wir arbeiten nicht mit einem fixen Pool an Influencern, wir haben keine fixen Verträge. Und wie ich schon gesagt habe, wir behandeln die sehr ähnlich oder wir arbeiten mit denen sehr ähnlich wie mit Journalisten. Das heißt, wenn wir ein Thema haben, dann schauen wir, welches sind die passenden Influencer dafür und schauen dann, ob die sich wirklich für das Thema begeistern können und buchen nicht einfach einen Werbeplatz, weil wir finden, der passt jetzt dazu. Also ähnlich wie in der Kommunikation versucht man die Journalisten mit einer Pressemitteilung auf ein Thema aufmerksam zu machen und in der Werbung ist dann halt so, dass man fix einen Werbeplatz bucht. Und vielleicht, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, wenn wir eine Anfrage rausschicken für eine Kampagne, dann läuft das halt bei uns so ab, dass wir mal grob die Idee der Kampagne formulieren und dann gibt es zwei Arten von Antworten, jetzt mal plakativ gesagt. Wir haben dann Influencerin A, die schreibt: Hallo Karin, ja toll, danke für die Anfrage, das kostet 5000 Schweizer Franken. Punkt. Und dann haben wir Influencer, die zurückschreiben, die sagen: Hallo Karin, hey, tolle Idee, da könnte ich mich total identifizieren, weißt du, ich hab das schon oft so erlebt und würde das so und so machen und was hältst du von meiner Idee und gibt es da vielleicht auch noch ein Budget dazu, können wir miteinander reden? Und jetzt dürft ihr raten, mit welcher Influencerin dann wir eher das Gespräch weiterführen. Marissa, was meinst du?
Also ich glaube, es ist schon sehr wichtig, auch gerade bei den vielen Angeboten, die es auch da draußen gibt, dass ein Influencer auch viel mehr proaktiv wird und sagt, oh, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen auch und ich möchte das unbedingt machen und nicht einfach nur sagt, so und so viel kostet es. Ja, ich mache es einfach, weil es Budget gibt, sondern es muss auch authentisch am Ende des Tages rüberkommen.
Genau, genau. Das ist uns ganz wichtig und ich glaube schon, dass das bei Influencer Relations Agenturen noch einmal ein bisschen anders gehandhabt wird als bei klassischen Marketingagenturen. Wir sind auch sehr oft, schauen wir, dass wir langfristige Kooperationen eingehen können und uns ist die Beziehung zu den Influencern wirklich sehr wichtig. Mhm. Ähnlich wie bei den Journalisten.
Darf ich noch da nochmal was kurz zurückfragen? Und zwar meintest du, du kriegst auch proaktiv Anfragen von Influencer-Seite, die sagen, wir haben eine tolle Kampagne von euch gesehen, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Sind da auch bei diesen proaktiven Anfragen gute Anfragen dabei oder wie schätzt du die ein?
Absolut, also so entdecken wir auch immer wieder neue Profile. Auch wir haben nicht jedes Profil auf dem Radar, also da spreche ich später noch dazu, wie wir die Profile aussuchen. Aber das ist nicht so, dass wir die E-Mail dann einfach löschen, sondern wir schreiben zurück, hey cool, hast du uns angeschrieben, wir speichern deine Daten gerne ab, wenn wir mal eine passende Kampagne haben, folgen der Creatorin oder dem Creator natürlich auch auf Instagram oder TikTok, dass wir sie einfach auf dem Radar haben.
Spannend. Da gucken wir jetzt auch ja nachher nochmal ganz genau mit der Lupe quasi schon nochmal rein. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen höher von der Flughöhe und schauen nochmal ein bisschen zurück. Mich würde nämlich interessieren, wenn wir zurückschauen, sagen wir mal so die letzten 5 Jahre, wie aus deiner Erfahrung jetzt auch der letzten 5 Jahre sich denn das ganze Tätigkeitsfeld Influencer Relations entwickelt hat. Gerade im Hinblick vielleicht auch, wenn wir jetzt uns die deutschen und die Schweizer Märkte oder den deutschen und den Schweizer Markt ein bisschen genauer anschauen. Gab es hier möglicherweise auch unterschiedliche Entwicklungen oder Geschwindigkeiten? Oder waren diese beiden Länder relativ parallel? Wie würdest du die Entwicklung beschreiben, wenn du zurückschaust?
Ja, tatsächlich hat natürlich eine rasante Entwicklung stattgefunden. Und ich finde, die Veränderungen, wie sich das entwickelt hat, lässt sich ganz gut veranschaulichen, wenn wir mal die Influencer selber betrachten. Also ich habe euch schon erzählt, damals, als ich noch bei Canon tätig war, da waren die Blogger. Also alles ziemlich textlastig. Klar gab es auch reine Fotoblogs, aber da war noch ganz viel Arbeit in so einem Blogpost. Und dann kam Instagram und das Bild wurde viel wichtiger. Und mit Instagram hat sich die Zahl an Influencern echt vervielfacht. Ist ja auch einfacher, ein tolles Foto zu machen und auf Instagram zu stellen, als wirklich einen recherchierten Blogbeitrag oder einen Street-Style-Blog zu machen. Und da wurden wir wirklich überrannt, auch von Anfragen. Unser Verteiler hat sich in der kürzester Zeit verdoppelt. Es kamen dann auch die ersten bezahlten Kooperationen auf. Also sehr lange haben wir noch unbezahlte Kooperationen gemacht als Gegengeschäft. Influencer hält ein Produkt, testet das und fertig. Und heute sprechen wir natürlich viel öfter über bezahlte Kooperationen. Es hat auch eine rasante Professionalisierung stattgefunden und natürlich auch mit der Professionalisierung haben wir es jetzt immer öfter mit Managern zu tun. Das ist auch so. In den letzten Jahren ist mir das aufgefallen, dass wir gar nicht mehr direkt mit den Influencern sprechen, sondern mit Managern oder Agenturen.
Oha.
Ja, es gibt da so ein Dafür und Dawider. Also es gibt total super Manager, mit denen sich gut reden lässt, aber manchmal gibt es auch Manager, die uns da wie so im Weg stehen, wo wir denken, na, die Influencerin, die wäre bestimmt interessiert an einem Produkt von uns, an einer Kooperation, aber beim Manager kriegen wir irgendwie nicht die Türe auf. Und da fällt es uns manchmal ein bisschen schwer, wirklich diese Brücke zu schlagen zu unseren Kunden und eben im Bereich Relations, weil wir einfach nicht nur von Anfang an über Geld reden wollen mit den Managern und halt gerne erst einmal das Gespräch führen würden mit den Influencerinnen. Und in Deutschland ist das ja nochmal ganz viel krasser. Also da gibt's ja Influencer, die haben mit ihrer Marke ein eigenes Imperium aufgebaut, haben eigene Produkte. Da ist das, die ganze Professionalisierung ist da nochmal viel, viel, viel krasser explodiert als bei uns.
Viele haben ja auch schon Mitarbeiter, die sie sozusagen suchen, die sie aktiv einstellen für ihre ganzen Produkte mittlerweile.
Genau, genau. Also ich glaube, in der Schweiz sind wir hier noch viel, viel kleiner unterwegs. Also wir arbeiten auch oft mit Micro-Influencern, also mit Influencern mit kleiner Reichweite. Das ist halt nur schon durch das Land selber. Wir Schweiz sind klein und wir haben viel mehr Micro-Influencer als jetzt in Deutschland. Und ich glaube, die Beziehungsebene ist schon noch einmal stärker in der Schweiz, weil wir so klein sind. Wir treffen die Influencer oft irgendwie in der Stadt oder bei einem Event oder so. Das ist in Deutschland ist das alles viel größer und auch viel tougher. Das kennt man ja auch, dass die Schweiz da in allem ein bisschen kleiner und niedlicher ist. Und ich glaube, das zeigt sich auch in der Influencer-Arbeit. Häufig auch, wenn wir mit Managern bei Unternehmen arbeiten, die für den Dachraum zuständig sind, dann kriegen wir als Vorlage für so eine Influencer-Kooperation einen 8-seitigen Vertrag. Und da sind unsere Schweizer Influencer total überfordert. Also wir sprechen später noch ein bisschen über Konzept und Vereinbarungen. Aber das ist bei uns schon noch viel, viel offener und nicht so strikt geregelt. Zum Glück noch.
Weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, was versteht ihr eigentlich unter, das ist bestimmt auch nochmal spannend für unsere Hörerinnen und Hörer, ob das da grundsätzlich so ein allgemeines Commitment gibt oder ob das länderübergreifend gleich verstanden wird. Was versteht ihr unter Mikroinfluencern? Ab einer gewissen, also oder bis zu einer gewissen Followerzahl oder wie definiert ihr eigentlich Mikroinfluencer? Das würde mich mal interessieren.
Also wir in der Schweiz sprechen bei Mikroinfluencern von Influencern, die so eine Followerschaft haben, bis 10.000. Und alles drüber, wären dann die Makroinfluencer. Und mittlerweile sprechen wir auch ja noch von Nano-Influencern. Das wären dann wirklich so die ganz kleinen. Das könnte meine Freundin sein oder meine Nachbarin, die so ein paar hundert Follower hat. Gibt's mittlerweile auch Agenturen, die spezialisiert sind auf diese Nano-Influencer. Oder dann halt wirklich die Makroinfluencern mit mehreren Millionen Followern.
Bevor wir jetzt wirklich ins Konkrete reingehen, uns ist ja bei der Recherche aufgefallen, dass es zwar schon inzwischen natürlich viele Unternehmen gibt, die auf Influencer setzen und inzwischen sich auch die Zielgruppe, also über 45, nicht nur Gen Z auskoren haben und also entsprechend auch die dazu passenden Influencer und Influencerinnen, aber es gibt halt auch immer noch viele Unternehmen, die nicht auf Influencer setzen und davor zurückschrecken. Weißt du, warum das so ist? Was könnten da die Gründe sein? Und ja, wie entgegnest du da möglichen Vorurteilen?
Ja, da gibt's tatsächlich immer noch viele, die Vorurteile oder Bedenken haben. Also mir begegnen vielfach die Argumente, ja, bringt nichts, deswegen verkaufe ich doch nicht mehr Produkte. Es ist unauthentisch, es ist nicht nachhaltig. Es bringt mir nichts fürs Image der Marke. Und ich stelle schon fest, dass das häufig Personen sind in den Unternehmen, die das halt einfach nicht kennen, die sich nicht in dieser Welt bewegen. Also ich hatte einen Kunden, der hat mir gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals etwas kaufe, nur weil es mir auf Instagram gezeigt wird. Und wenn ich mit meinem 20-jährigen Patenkind spreche, dann sagt die, du, ich kaufe fast fast ausschließlich Sachen, die mir über Insta angezeigt werden. Und häufig ist es so, dass die das halt wirklich nicht am eigenen Leib erfahren, wie das ablaufen kann. Und ich erzähle dann immer gerne das Beispiel einer mir befreundeten Familieninfluencerin. Die hat so um die 100.000 Follower, also in der Schweiz schon echt groß. Und die hat mir mal erzählt, dass wenn sie ihrem kleinen Kind ein neues Kleidchen oder so anzieht, dass sie dann echt den Hersteller dieses Kleidchen informieren muss, dass der Online-Shop auch wirklich Stock hat. Weil sie hat das schon gepostet und dann war nichts on Stock und die Community hat dann halt reklamiert sozusagen, ja, das ist ja ausverkauft, ich kann das nicht kaufen. Und also wenn sie jetzt Posts macht mit neuen Kleidchen, dann informiert sie jeweils die Marke, dass das Produkt auch wirklich on stock ist. Und die wollen ja alles wissen, diese Follower. Also sie hat jetzt neu angefangen, so ein Zeitraffer-Reels zu machen. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen? So, das läuft ganz schnell und sie räumt ihre Küche auf. Total unspektakulär, nicht? Aber sie hat mir gesagt, Karin, du glaubst nicht, was die alles wissen wollen. Die wollen wissen, welches Spülmittel ich nutze. Sie wollen wissen, wo ich meine Hausschuhe gekauft habe. Sie wollen wissen, auf welchem Markt ich meine Blumen, die im Hintergrund noch zu sehen sind, wo ich die gekauft habe. Es ist total verrückt und auch der Grund, warum viele Influencer diese Q&A-Sessions machen, weil ja, die Follower fühlen sich so verbunden mit den Creator, die wollen halt einfach alles wissen. Und genau deswegen funktioniert das ja so gut.
Gehen wir mal davon aus, ein Unternehmen ist nun endlich bereit, mit Influencer Relations erstmals zu starten. Und jetzt haben wir von der Definition der richtigen Zielgruppe über die Auswahl der richtigen Influencer und bis hin zur Umsetzung und dann auch finalen Ausspielungen ja oft sehr viele Fallen, die auf einen warten können. Gerade eben, wenn man neu mit Influencer Relations starten möchte. Was sind denn deine drei wichtigsten Tipps für den erfolgreichen Start und wie könnten denn konkrete Schritte aussehen und was wären denn auch konkrete Fehler oder die größten Fehler, die deiner Ansicht nach passieren könnten?
Ich glaube, ganz wichtig ist, ich möchte jetzt eigentlich im Kleinen reden. Also klar braucht es eine Strategie, ein Konzept, da sprechen wir später noch ein bisschen drüber. Aber so jetzt ganz konkret, super wichtig finde ich, dass man die passenden Profile für sich aussucht. Und da investieren wir tatsächlich bei Kampagnen auch die meiste Zeit drin. Also wir durchleuchten die Profile sehr genau. Also wir haben schon über Mikro und Makro gesprochen. Was macht wann Sinn? Wir schauen das Alter an, das Geschlecht, Stadt, Land. In der Schweiz haben wir noch drei verschiedene Sprachregionen, die wir jeweils berücksichtigen müssen. Dann schauen wir aber auch ganz genau, woher kommen die Follower. Also sind es echte Follower? Wie hoch ist die Engagement Rate? Also wie viel wird kommentiert und geliked? Und dazu nutzen wir Datenbanken, die es mittlerweile gibt. Wir arbeiten mit Lycometer, das ist nur ein Beispiel. Wir investieren aber auch ganz viel Zeit auf Insta selber und schauen uns die Profile an. Und das finde ich halt total wichtig. Wir kriegen oft Profile zugeschickt von Kunden und dann schreiben sie uns, hey, nehmt doch den auch noch mit, der hat ein cooles Profil. Und wir analysieren die Profile dann und sehen, dass die meisten Follower kommen aus Indien, Pakistan, weiß ich woher, was dann halt dem Kunden echt nichts bringt. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da nicht einfach, weil das Profil cool aussieht, mit Influencer oder Influencern zusammenarbeitet, sondern dass man da viel Zeit sich nimmt und die richtigen Profile aussucht.
Also auch nicht an der Zielgruppe vorbeiarbeiten am Ende des Tages.
Genau.
Ich glaube, das ist noch einer der größten Fehler, grundsätzlich nicht nur bei Influencer Relations, dass die Zielgruppen meistens in der ganzen Kommunikationsarbeit viel zu schwammig und nicht zielgerichtet genug gesetzt sind.
Ja, bestimmt. Genau. Und dann finde ich ganz wichtig, dass es ein klares Briefing gibt für die Influencer. Und zwar, ich vergleiche das gerne, wenn man einen Event organisiert und einen Fotografen bucht, dann ist es auch wichtig, dass der Fotograf weiß, wann er wo sein muss, welches Sujet er fotografieren muss, wann er die Bilder abliefern muss, wohin muss er sie schicken. Und bei den Influencern sollte man das genau gleich machen. Also es braucht ein Briefing mit allen Eckdaten drauf, mit der Storytelling-Idee drauf. Wenn Geld fließt, soll es auch in Form einer Vereinbarung sein. Und das finde ich ganz wichtig, dass das nicht einfach so, ja, ich schicke dir ein Produkt, mach mal, und das, der Rest ist ein Zufall überlassen, aber da sollte man schon klare Richtlinien setzen und ein klares Briefing schreiben. Und mein nächster Tipp ist so, der widerspricht sich jetzt, aber ich erkläre das gerne. Also der dritte Tipp wäre dann auch, dass man ihnen Freiräume lässt in der Umsetzung. Also ich sage, einerseits sage ich klares Briefing, aber dann sage ich auch wieder, lasst ihnen die Freiräume. Und damit meine ich halt einfach, dass sie dann in der Umsetzung von der Storytelling-Idee Freiräume haben und das so machen, wie sie das auch sonst immer machen. Und den Content so produzieren, dass halt die Community, dass das bei denen ankommt, weil der Influencer weiß ja, was die Community will, und dass man da halt nicht versucht, noch irgendein Corporate-Bild reinzubringen oder ihnen die Worte im Mund umdreht, nur weil man es halt im Unternehmen anders sagt. Also das ist dann auch ganz wichtig, dass die Influencer da ihre Freiräume haben und auch ein Vertrauen, dass das gut kommt. Also ich erlebe das oft, und dass die Kunden dann sagen, ja, nein, das, so würden wir das nicht sagen, und schaut das jemand? Aber die Influencer, die wissen ja genau, was ankommt und was nicht, und da sollte man ihnen einfach freie Hand auch lassen.
Jetzt hast du ja auch schon ganz viel eigentlich gezeigt, wie wichtig oder wie sinnvoll es ist, wenn man gerade eben starten möchte mit Influencer Relations oder auch noch nicht so viel Erfahrung damit hat, dass man durchaus auf Experten zurückgreifen sollte, wie ihr es seid, ne? Also Agenturen, die eben sich auf so eine Vermittlungsrolle ja spezialisiert haben. Das heißt, ihr seid eben in dieser Vermittlungsrolle. Auf der einen Seite habt ihr die Influencer, auf der anderen Seite habt ihr eure Kunden, die Unternehmen, und ihr bringt sie zusammen. Wir hatten ja vorher schon mal gesagt, wir wollten noch mal ein bisschen konkreter in die Konzeption sprechen, in die konzeptionelle Arbeit, die ihr dann auch leistet. Willst du uns da ein bisschen noch was konkreter, vielleicht auch anhand von deinen Kunden oder anhand von Kampagnen oder anhand von Beispielen erläutern, wie ihr schlüssige Konzepte entwickelt, auf was ihr da achtet?
Gerne. Also grundsätzlich sind die Bausteine eines Influencer-Konzepts sehr ähnlich oder gleich wie bei jedem Konzept. Also wir sprechen über Ziele, wir sprechen über Dialoggruppen, über Botschaften, über den Content, über die Kanäle, wo das gezeigt werden soll, etc. etc. Und das erarbeiten wir oft in Zusammenarbeit mit dem Kunden. Also entweder erhalten wir vom Kunden ein Briefing, da helfen wir auch gerne mit, also dass wir wie eine Vorlage dem Kunden schicken, was wir gerne von ihm wissen möchten, oder was noch besser ist, wir machen einen gemeinsamen Workshop, in dem wir eben diese Konzeptbausteine erarbeiten. Und innerhalb dieses Konzepts legen wir ein großes Gewicht auf die Storytelling-Idee selber, weil das ist schlussendlich das A und O des Resultats, das wir dann sehen. Und dazu gibt es auch unterschiedliche Wege. Also wir als Agentur machen selber Brainstormings und überlegen uns Ideen. Das machen wir tatsächlich sehr oft. Was wir aber auch immer wieder machen, ist, dass wir die Influencer mit dem Kunden zusammenführen und zusammen das Konzept oder die Storytelling-Idee entwickeln. Zum Beispiel in einem Workshop, an dem der Kunde auch teilnimmt und seine Produkte vorstellt und dann mit den Influencern zusammen die Konzeptbausteine erarbeitet, was total gut ankommt. Und was das Schöne ist auch, dass der Kunde da mal wirklich mit den Influencern zusammenkommt und auch erlebt, wie diese Welt ist, welche Kreativität hier vorhanden ist. Das sind so Möglichkeiten, wie wir das machen. Und ganz oft geben wir auch ein Moodboard dazu, also wie soll der Content, wie soll er sich anfühlen oder wie soll er aussehen anhand von Bildern, die wir zusammen sammeln. Die müssen auch nicht vom Unternehmen selber sein, sondern wie das Wort schon sagt, den Mut hergeben, wie soll das aussehen. Und über das Briefing habe ich ja schon gesprochen, dass wir da ein ganz genaues Briefing machen mit den Facts, aber auch, was sind die Leistungen des Kunden und was sind die Leistungen der Influencer, dass wir das da nochmal genau niederschreiben. Wir überlegen uns auch, wie soll der Content getaggt sein, gekennzeichnet sein, braucht es eine Freigabe durch den Kunden, ja oder nein, bis dann zum letzten Schritt, dem Reporting und der Auswertung, die auch noch folgt.
Ich finde das mit dem Workshop, das du gerade gesagt hast, man bringt die auch mal persönlich zusammen, das Unternehmen und den Influencer. Das finde ich echt extrem spannend, muss ich sagen, weil dieser Berührungspunkt, glaube ich, oft ein sehr, sehr wichtiger ist, vor allem für Unternehmen, die gerade mit dem Thema Influencer Relations starten wollen. Du hast auch gerade eben schon des Öfteren gesagt und betont, authentische Kooperationsideen und Storytelling sind ja im Bereich Influencer Relations besonders wichtig. Inwiefern haben diese Themen und auch gerade das Thema Individualität bei Kooperationen denn in den letzten Jahren an Wichtigkeit gewonnen? Weil wir sind ja doch mit einer großen Vielzahl an unterschiedlichen Influencer-Kooperationen täglich auf unseren sozialen Kanälen, sagen wir mal, wir sehen sehr viele davon. Wie sehr hat sich das dann in den letzten Jahren verändert, dass man sagt, Individualität und Authentizität haben wirklich zugenommen?
Ich finde es schön, dass du Individualität sagst, weil ganz ehrlich, authentisch ist für mich schon fast ein bisschen ein Unwort geworden. Das schreiben sich wirklich alle auf den Hut und ich bin total authentisch, aber wenn ich das Profil mal anschaue, ist jeder Post wie bei der befreundeten Influencerin nebenan und schon tausendmal gesehen oder auch innerhalb einer Kampagne sind alle Posts gleich. Das finde ich total schade, aber wir haben das auch schon überlegt, aber da war dann der Grund effektiv, dass das Briefing und die Vorgaben des Unternehmens zu eng war. Also wir haben das tatsächlich schon erlebt, dass der Kunde am Schluss gesagt, also bei der Auswertung der Kampagne gesagt hat, das sieht ja alles gleich aus. Und da mussten wir dann sagen, ja, du wolltest es überall, muss es genau so sein. Und das habe ich vorher gemeint, eben den nötigen Freiraum lassen. Genau. Aber nochmals zur Individualität zurück, was ich wirklich mittlerweile extrem wichtig finde, um aus dieser Masse herauszustechen. Ich habe kürzlich mit einer jungen TikTokerin gesprochen. Die hat so auf TikTok so random, so ein bisschen Tanzen, bisschen Comedy, bisschen Serien. Und ich habe dann festgestellt, dass sich ihre Followerzahl innerhalb von extrem kurzer Zeit im 1-2 Monate verdreifacht hat. Also von irgendwie 30.000 auf über 100.000 und jetzt ist sie irgendwo bei 140.000. Und ich habe die getroffen und habe sie gefragt, wie hast du das gemacht? Was ist passiert bei dir? Hast du Follower gekauft? Und sie hat mir das dann sehr gut erklären können. Also als erstens hat sie die Sprache gewechselt von Deutsch auf Englisch, was natürlich den Radar extrem öffnet. Aber was noch viel wichtiger war, sie hat mir gesagt, ich habe meine Nische gefunden. Und damit meinte sie, dass sie sich jetzt sehr stark konzentriert auf Serien. Also sie macht keine Lifestyle-Tanz-Koch-Geschichten mehr, sondern nur noch Serien. Und das macht sie in so einer erfrischenden Art. Also sie tanzt dann vielleicht irgendeinen Tanz aus der Serie oder aus dem Film oder spielt ein Gespräch nach oder fokussiert sich wirklich auf diese Nische. Und sie hat gesagt, seit sie das mache, explodiert ihre Followerzahl. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man seine Nische findet. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch das Gleichgewicht zu finden zwischen bezahlten Kooperationen und Organic Posts. Und da merke ich immer stärker, wie die auf Unternehmensseite, auf unsere Kunden, wie die das auch merken. Also die schauen die Profile mittlerweile auch an und Influencer, bei denen jeder Post gesponsert ist, die sind nicht beliebt. Also die schlagen wir teilweise gar nicht mehr vor, weil es einfach eben nicht authentisch ist, wenn jeder Post ein Werbepost ist. Und ich glaube, da muss man wirklich das Gleichgewicht finden als Creator, um eben noch sein eigenes Ding zu machen und nicht jeden Post als bezahlt machen. Genau so, sein eigenes Ding zu machen, das finde ich ganz wichtig.
Das heißt, man muss auch bei euch in der Schweiz unbedingt angeben, dass es eine bezahlte Kooperation in dem Moment ist.
Ja, wir empfehlen das. Die Gesetze sind bei uns in der Schweiz nicht so strikt wie in Deutschland. Also es gibt noch keine Fälle, wo eine Influencerin jetzt oder ein Influencer verurteilt wurde, weil er das nicht getaggt hat. Aber wir empfehlen das auf jeden Fall. Und es gehört dazu eigentlich heute zum guten Ton, dass man das macht. Aber gesetzlich ist es bei uns in der Schweiz tatsächlich nicht geregelt.
Das ist doch so unterschiedlich.
Ja, das ist ein großer Unterschied. Ja, absolut.
Bevor wir nochmal zu den harten Zahlen kommen, jetzt hast du ja ganz viel erzählt über Individualität, was da also die Erfolgsfaktoren sind, die Nische finden. Wie messt ihr jetzt, wenn ihr auch reportet zu den Kunden hin, ne? Wie messt ihr eigentlich den Erfolg von so einer Kampagne? Also was sind denn für dich die wichtigsten KPIs, wenn man das so pauschal jetzt überhaupt fragen kann, ne?
Doch, absolut. Also da haben wir ja auf jeden Fall die Hard Facts. Also das ist ja das Schöne, dass man das extrem gut messen kann, wie eine Kampagne gelaufen ist. Und das macht man anhand der Insights, die wir direkt von den Influencern bekommen. Da kann man nachschauen, wie groß war die Reichweite, wie viele Impressionen hat der Post oder das Reel gemacht, wie waren die Interaktionen, also wie hoch ist die Engagement Rate. Und das werten wir natürlich alles kleinlichst aus. Wichtig ist es aber auch, dass man bedenkt, dass es da ja auch noch den Algorithmus gibt von Instagram und TikTok. Und das ist einfach so, der macht, was er will, und da kann auch niemand dahinter schauen, wie das genau funktioniert. Und da gibt es teilweise auch keine Erklärungen, warum jetzt ein Reel weniger performt hat als ein anderes. Und gerade wenn man das erste Mal mit einem Content Creator arbeitet und jetzt der Post performt nicht so gut wie erwartet, dann ist das für mich noch kein No-Go, dass man das jetzt nicht noch einmal wiederholt. Weil da kann echt der Algorithmus dahinter stecken, und die Influencer sagen das auch immer wieder, sie haben keine Erklärung, warum ein Reel abgeht und ein anderes überhaupt nicht. Und das sollte man schon beachten, wenn man jetzt nur die Zahlen anschaut. Und wir achten halt auch noch auf die ganzen Soft Facts, also wir schauen auch die Qualität vom Post an. Wir haben unseren Kunden Columbia, für den die Influencer ganz viel Outdoor-Content machen. Und Columbia ist interessiert an gutem Content. Denen sind die Zahlen egal. Sondern sie möchten, dass die Creator für sie guten Content erstellen und verwenden diesen dann auch auf ihren eigenen Kanälen. Und auch die Caption, also der Begleittext zum Post oder zum Reel wird angeschaut, ist er witzig, wie viele Fehler hat es drin, hat sich die Influencerin Mühe gegeben. Also auch das sind Faktoren, die wir stark anschauen. Und was ich immer ganz schön finde, wenn wir unsere Kampagnen abschließen, wir fragen die Influencer nach ihrem persönlichen Fazit. Also sie sollen das wirklich in Textform uns schreiben. Wie ist es gelaufen? Und da erfahren wir halt dann ganz viel, ja, nochmal so ein direktes Feedback, auch ganz ehrliche Antworten. Hey, es ist diesmal leider nicht so gelaufen, weil es war einfach viel zu werberisch, weil ihr das und das noch drin haben wolltet. Und das leiten wir dann am Kunden auch direkt eins weiter, weil es ist nochmal etwas anderes, wenn es von der Influencerin kommt, als wenn es von uns kommt. Und so hilft uns das auch, an den Kampagnen zu arbeiten und besser zu werden. Genau.
Also wir entnehmen ein Gespräch, und eins ist natürlich für uns alle klar, Influencer Relations, Influencer Marketing sind Themen, die so schnell wahrscheinlich nicht mehr abebben werden. Und wie ich auch dem entnehme, was du gerade gesagt hast, vor allem in der Schweiz steckt das oft noch in den Kinderschuhen so ein bisschen. Und daher für uns jetzt auch so ein bisschen die Frage für alle Unternehmen, die es neu probieren wollen, und was ja auch oft der wichtigste Faktor und auch der große Elefant gerade im Raum ist, was kostet sowas denn eigentlich? Wie viel Budget sollte ein Unternehmen denn einplanen, wenn man in diesen besonderen Bereich investieren möchte?
Boah, du fragst mich was. Das ist so, was kostet ein Haus?
Von groß bis klein.
Ja, genau. Es kommt darauf an, wo das Haus steht, wie alt es ist, hat es einen Pool, hat es eine Ölheizung oder schon Solarpanels. Hey, das ist super schwierig zu beantworten, und da gibt's auch keine Preisliste oder Media Kits wie bei den Medien, obwohl die Influencer haben immer öfter ihre eigenen Media Kits mit ihren Preisen, die sie uns zuschicken, aber die sind total random. Also da kann ein Micro-Influencer 5.000 für einen Post verlangen. Ein anderer mit gleicher Reichweite vielleicht 150 Franken. Das ist wirklich total aus der Luft gegriffen, und da lässt sich ganz schwierig so ein Rahmen abstecken. Ich glaube, es ist alles möglich. Also auf Unternehmensseite braucht es natürlich Personal oder eine Agentur. Das ist dann unser Aufwand. Aber jetzt rein für die Umsetzung der Kampagne ist ein Event geplant, braucht es einen Workshop. Das sind alles Faktoren, die da reinspielen. Und bei der Gage der Influencer, wie ich schon gesagt habe, extrem schwierig abzuschätzen. Wir holen jeweils Offerten ein, und da möchte ich einfach noch als Tipp mitgeben, also schaut euch die Offerten wirklich gut an und seid auch bereit zu verhandeln. Das darf man auch. Man muss nicht jedes Angebot gerade akzeptieren und darf da auch mal nachfragen, ja, wie setzt sich denn dieser Betrag zusammen? Kannst du mir das ein bisschen aufsplitten? Kannst du mir das genauer erklären? Und ich sage immer verhandeln, aber mit Verstand. Also ich habe es dann auch schon erlebt, dass das Unternehmen den Influencer noch weiter runterhandeln wollte und noch weiter runterhandeln. Und da stehen wir dann auch als Schutztür sozusagen vor den Influencer und sagen, hinein, jetzt ist es aber gut, der macht ja auch Content dafür und hat Arbeit und dieses Angebot müssen wir jetzt akzeptieren. Genau, und ich glaube, das ist in der Relations ist das schon nochmal mehr, dass wir viel mehr im Austausch sind und mit den Influencern sprechen und nicht einfach sagen, das kriegst du und fertig.
Mhm. Wow, Karin, jetzt hast du uns einen ganz schönen großen Rundumschlag, finde ich, gegeben über das Thema Influencer Relations. Und jetzt wollen wir abschließend mit dir nochmal in die Zukunft blicken, wie in jeder unserer Podcast-Folgen in die Glaskugel. Welche Trends siehst du in den nächsten 2, 3, 4 Jahren für Influencer Relations? Oder welche Trends würdest du dir vielleicht auch wünschen? Wohin geht die Reise bei Influencer Relations?
Ja, ich bin nicht so die Hellseherin. Dafür bewege ich mich viel zu fest im Hier und Jetzt, ganz ehrlich. Aber auf jeden Fall, also künstliche Intelligenz, AI, AR, Chatbots etc., das ist ja jetzt schon im Einsatz und wird bestimmt noch ganz eine größere Rolle spielen. Auf jeden Fall auch die virtuellen Influencer. Ich weiß nicht, ob ihr die Michaela kennt, die Limi Keller aus LA, so ein 19-jähriges Robot-Girl, das es gar nicht gibt, aber Millionen von Followern hat. Ich denke, das wird auch noch mehr kommen. Oder die ganze direkte Verbindung mit Shopping, Marketplace, also dass man wirklich direkt in der App seinen Kauf tätigt, das wird alles noch viel krasser kommen. Ich möchte euch eigentlich lieber zum Abschluss sagen, was ich mir wünsche von der ganzen Influencer Relations oder Marketing, wie man es dann auch definiert. Ich wünsche mir, dass es noch viel mehr Influencer gibt, die wie die junge TikTokerin, von der ich euch erzählt habe, die ihre Nische finden, die ihr eigenes Ding durchziehen, also unbedingt mehr davon. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da die Individualität spürt von dem Profil, wie ich es euch bereits erklärt habe. Und ebenfalls wünsche ich mir, dass trotz der ganzen Professionalisierung, die auch absolut toll ist und auch wichtig ist, dass es trotzdem noch, dass das Zwischenmännchen nicht vergessen geht und dass es halt wirklich nicht nur um Zahlen geht und knallharte Verträge, dass ich mich nicht nur damit rumschlagen muss in der Zukunft, sondern dass die Relations halt immer noch ein wichtiger Aspekt ist und wir es ähnlich handhaben können, auch in Zukunft, wie wir mit Journalisten arbeiten. Dass ein gewisses Vertrauen besteht, dass man sich kennt und genau, so wird es mir dann in Zukunft hoffentlich auch noch Spaß machen.
Das sagt aber auch schon, dass der Begriff, finde ich, wie ihr es definiert als eure Dienstleistung, eben Influencer Relations, ne? Dass es auf die Beziehung einzahlt, auf die zwischenmenschliche und ja, sehr spannend. Schauen wir mal, wie sich das Ganze dann in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Ganz herzlichen Dank, Karin, für die Zeit, die du jetzt hier in unserem Podcast mit uns verbracht hast, für deine Insights. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ich finde auch, die Zeit ist wahnsinnig schnell heute vergangen und du hast uns wirklich ganz tollen Input gegeben und ich bin schon sehr gespannt, was man in nächster Zeit von euch sehen kann und welche Kampagnen da noch warten dieses Jahr.
Sehr schön. Dann würden wir uns jetzt mal noch schön formhalber verabschieden. Ich sag schon mal tschüss, liebe Karin, und auch tschüss, liebe Marissa. War schön mit euch beiden.
Tschüss, ihr beiden.
Tschüss, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.